Herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Manifestationsexpertin für Mütter und begleite Mütter dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge wage ich mich an ein Thema, das ich wirklich auch sehr lange vor mir hergeschoben habe, nämlich das Thema Sexualität und Intimität bei Eltern. Ich persönlich glaube, dass das Thema zu dem ganzen Themenkreis bewusstes Muttersein, bewusstes Familienleben natürlich auch dazugehört und dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, insgesamt, wie schwer das ist, als Paar das alles weiterzuleben, wenn man erstmal Eltern geworden ist. Deswegen möchte ich mich heute diesem in Anführungsstrichen vielleicht Tabuthema widmen und habe endlich auch eine Ansprechpartnerin gefunden, die ich dafür großartig finde. Es ist Jella Krämer und du wirst sehen, wir kommen eigentlich gar nicht bis zum Thema Sex, sondern es geht vielmehr darum, wie können wir als Mutter wieder uns als Frau lernen wahrzunehmen, als Partnerin auch, und wie können wir in der Partnerschaft überhaupt wieder das Thema Leidenschaft und Intimität anstoßen, vor allem dann, wenn es vielleicht schon, und ich höre und erlebe das wirklich vielfach, wirklich ein totales Nebenthema geworden ist und fast in Vergessenheit geraten ist. Oder auch eben von anderen Themen aus der Partnerschaft so überlagert wird, dass man dann sagt, nee, also das passt jetzt nicht auch noch rein. Vielleicht kennst du das und vielleicht, und das hoffe ich, gibt dir diese Folge den Anreiz, da mal wieder drüber zu sprechen, dich mit dir selbst mal wieder zu beschäftigen und dir den Raum dafür zu geben, dass da noch viel mehr ist als das Muttersein. Und vielleicht auch mit deinem Partner wieder diese schöne Welt zu entdecken. Wir sprechen daher auch über die Themen Slow Sex und Tantra. Und auch für mich war das eine sehr spannende und aufregende Folge. Und ich wünsche dir jetzt ein paar inspirierende Momente mit Jella Krämer. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Jella Krämer eingeladen. Mach Sex zu einem lieben Hobby. Gib ihm Zeit, Energie und Ressourcen und er wird dir Kraft, Genuss und Lebensfreude schenken. Das sagt Jella und stellt verschiedene Wege vor, wie du eine erfüllte Sexualität für dich kreieren kannst, egal wo du jetzt stehst. Und du merkst schon, das ist ein etwas anderes Vorstellen als sonst und das ist ein Thema, das ich schon lange, lange, lange auf meiner Wunschliste habe. Aber tatsächlich, habe ich gerade auch im Vorgespräch schon erzählt, habe ich bisher noch nie jemanden gefunden, wo ich so gedacht habe, mit der traue ich mich auch, über dieses Thema zu sprechen, denn es ist auch für mich eine Herausforderung. Es geht um Sexualität und natürlich auch um Sexualität für uns als Mütter und zwischen Eltern. Und ich freue mich total, dass Jella mir begegnet ist, dass ich sie jetzt einfach eingeladen habe und dass wir uns heute diesem spannenden Thema einfach mal annähern. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Susanne, und auch für die Offenheit, dass du sagst, ja, es berührt mich selbst auch und ist eine kleine Herausforderung. Und ich habe quasi fast schon die erste Anmerkung, dass es eben nicht mehr spannend sein muss. Also Spannung im Sinne von, da ist Spannung drin, ne? Das ist ja das, was es dann auch anstrengend macht, wenn wir so das Gefühl haben, so, oh, wir können nicht entspannt darüber sprechen. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir entspannt darüber sprechen können.
Mega, wenn wir das heute hinkriegen, weil ich glaube tatsächlich, also zum einen, ne, aus meinen Gesprächen mit natürlich Freundinnen, Bekannten, Müttern, die ich kenne, aber natürlich auch meinen Klientinnen und auch aus eigener Erfahrung weiß ich, es ist ein Thema, das viel Spannung verursacht. Und wenn wir da heute ein bisschen Entspannung reinkriegen können, gerade für die Mamas, dann ist, glaube ich, schon richtig, richtig viel gewonnen. Aber erzähl doch mal erstmal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ich, Jella Krämer, den Namen hast du ja schon gesagt, das ist ein Name, den ich auch sehr liebe.
Schön.
Das ist natürlich ein Glück irgendwie. Ich arbeite inzwischen seit über 20 Jahren mit dem Thema Sexualität hauptberuflich und habe angefangen mit Körperarbeit im Bereich der Tantra-Massagen. habe da auch eine ganze Weile lang eine eigene Praxis gehabt mit einem größeren Team, also habe Menschen ausgebildet und habe tatsächlich Menschen massiert, die zu uns gekommen sind mit ihren Anliegen nach allen möglichen Themen. Und wirklich also auch in diesem konkreten 1:1 den Menschen begegnen, da diese Bandbreite zu sehen, das hat mich damals so begeistert daran, weil ich bin dazu ja auch irgendwie nicht ganz zufällig gekommen. Das ist nichts, was man irgendwie so als Berufswunsch mit 18 irgendwie formuliert. Also jedenfalls ich nicht und ich kenne auch niemanden. Ich habe die Tantra-Massagen auch zufällig kennengelernt in dem Moment, wo mir eine Frau eine geschenkt hat in einem Sommercamp. Also es war jetzt kein Geburtstagsgeschenk, sondern es war aus einer Begegnung heraus, wo sie sagte, ich kann das und ich würde dir eine schenken, wenn du möchtest. Und ich war also komplett unwissend, hatte keine Ahnung, was das ist. Und die Erklärung, die ich auch natürlich jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die noch nie was von Tantra-Massagen gehört haben, gerne mitgebe, ist, dass es eine sinnliche Ganzkörpermassage ist, die wirklich eben auch alle Körperteile einbezieht, inklusive der Genitalien, die ja sonst immer ausgelassen werden, und auch bei Frauen insbesondere die Brüste. Und
Okay.
es sinnlich, aber es ist nicht zwangsweise sexuell. Und das ist schon eine der wirklich tollen Erlebnisse in der Tantra-Massage zu merken, dass alle unsere Körperteile erstmal willkommen sind und entspannen dürfen und mit diesem Angenommensein oft so eine ganz andere Qualität bekommen von ich fühle mich wirklich. Ich bin als Wesen, als Frau in dem Fall, wo hatte ich das Gefühl, ich werde das erste Mal so richtig gesehen. Und es war so berührend, dass ich also sofort den nächsten Kurs gebucht habe und gesagt, das will ich auch lernen. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Das ist was, was auch so mir als Frau nochmal so jenseits von Liebesbeziehungen meinen Körper ganz zugänglich gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, vorher war so mein Körper und insbesondere eben meine Sexualität so für Liebesbeziehungen quasi wie reserviert. Und ich kannte den selbst aber noch nicht besonders gut.
Wie alt warst du damals?
Da war ich 30. Ich
Auch
habe mit
schon. Also jetzt nicht mehr ganz noch
Nee.
irgendwie so.
Ja.
Ja, spannend. Okay. Und was ist da mit dir passiert, als du dieses Erlebnis hattest?
Also es sind so verschiedene Aspekte. Das eine war wirklich so dieses in meinem Körper ankommen von, oh, der kann sich noch ganz anders anfühlen als das, was ich so aus diesem partnerschaftlichen sexuellen Erfahren hatte, wo ich immer schon das Gefühl hatte, es ist ganz gut. Aber es gab so eine Ahnung von, da geht noch was. Und mit den Tantra-Massagen ist ja auch das Tantra in mein Leben gekommen und zu merken, dieser spirituelle Aspekt von Sexualität oder ich möchte einfach mal sagen, dieser ganzheitliche im Sinne von Körper, Geist und Seele, der hat mir ungeheuer gut getan. Also Sexualität rauszuholen aus diesem, das ist nur eine körperliche Erfahrung, sondern auch dieses Herz und Seele und aber auch dieses Hinterfragen meiner Glaubenssätze. Zu sagen, ah ja, ich hatte schon auch so meine Portion von der Gesellschaft mitbekommen, von Männer wollen Sex, aber für Frauen ist das nicht so interessant und auch so dieses Nimm dich in Acht vor Männern. Also dieses, dass es immer so diese zwiegespaltene Haltung der Sexualität gegenüber gab von, ja, es kann dir Freude machen, aber du musst auch immer aufpassen. Und das war so wichtig, also dass da Menschen zu finden, die mit mir da gemeinsam bewusst drauf gucken. Also das ist ja auch ein Thema von deinem Podcast, dieses Bewusstheit verändert alles. Und das war wirklich, also wirklich ein Augenöffner in ganz viele Beziehungen.
Spannend. Also da sind wir auch schon so mitten in meiner nächsten Frage drin, die eigentlich lauten sollte, so was ist Sexualität eigentlich? Also vielleicht können wir es mal so ein bisschen noch fassen, so dieses, was ist es eigentlich? Wie wird es in der Regel wahrgenommen? Das hast du ja gerade schon gesagt, viel mit Glaubenssätzen behaftet. Und du hast gerade diesen spirituellen Aspekt daran genannt. Wie kommen wir denn dazu? Und also wo ist der Schritt sozusagen vom einen zum anderen?
Ja, du stellst wirklich die großen Fragen meiner Arbeit gleich
Ja,
in einem Satz.
dafür bin ich berüchtigt.
Ja, gut, lass uns das auseinanderpuzzeln. Also der erste Teil, den ich so wichtig finde, auch zu sehen, Sexualität, wie definieren wir sie und wie wird sie von der Gesellschaft definiert? Weil ich immer wieder merke, die Gesellschaft definiert Sexualität sehr eng, oft eben als etwas sehr Körperliches verbunden mit Liebe. Also ein emotionaler Aspekt, der wird noch gerade so erlaubt, aber der spirituelle nicht. Und aber auch körperlich sehr in eine Richtung. Das heißt, es geht immer um Erregung, um Leidenschaft, um auch dieses ganz körperlich Aufeinandertreffen. Also, dass immer diese Idee ist, heißerer Sex ist besserer Sex. Und es gehört idealerweise immer ein oder mehrere Orgasmen dazu.
Ja.
Und das ist eine sehr limitierende Sicht auf Sexualität, die für manche Menschen ganz wunderbar zu bestimmten Zeitpunkten funktioniert. Aber meine Erfahrung ist eben, dass es wirklich, wenn man ans große Buffet geht, so, ich vergleiche das immer gerne mit Essen, dann ist es wirklich so quasi die Salatecke und da auch nur der Blattsalat. Und
Okay.
also, dass ich immer wieder, ja. Weil ich
Ja.
meine, es ist ja so, es ist gesund, es ist so, wir wissen alles Mögliche, aber das tatsächlich zu merken, hey, das ist viel, viel mehr. Und so viele Menschen fühlen sich verkehrt, weil sie zu merken, zum Beispiel ganz sanfte Berührung oder Sex findet bei ihnen, beginnt erstmal im Herz und dann wird es vielleicht eine körperliche Sache. Oder sie arbeiten ganz viel mit diesem energetischen, fühligen. Und es ist für sie viel, viel spannender, irgendwie mit dem Kuss quasi so langsam zusammenzukommen, dass es schon fast britzelt elektrisch zwischen den Körpern, als alles andere, was danach kommt. Und das auch wertzuschätzen, dass wir natürlich wie beim Essen auch in der Sexualität ganz unterschiedliche Geschmäcker haben und dass es sich vor allen Dingen ändert. Also, dass wenn wir einmal was gefunden haben, was für eine Weile super funktioniert und dann denken, für die nächsten 20 Jahre bleibt das jetzt so, dann sind wir enttäuscht. Nach irgendwie 5 oder nach 2 Jahren vielleicht schon. Und zu merken, ah, jetzt habe ich plötzlich gar nicht mehr so einen Spaß daran. Und dann, wenn wir das nicht wissen und auch eben auf diese herkömmliche Art und Weise betrachten, dann zweifeln wir uns an, dann zweifeln wir die Partnerschaft an, dann zweifeln wir an, ob überhaupt irgendwie so quasi funktionieren. Und das erlebe ich halt immer wieder.
Ja, also das macht für mich total Sinn. Aber lass uns mal noch so ein bisschen dabei bleiben, wie wir es eben, ich sag mal jetzt normalerweise wahrnehmen. Da ist ja oft, ne, so ein Leistungsgedanke und auch, also so nehme ich das wahr, so ein, naja, das gehört irgendwie zur Partnerschaft dazu, ne, sonst irgendwie stimmt was nicht. Also da ist auch so ein Druck, also es ist mit ganz viel Druck irgendwie verbunden. Und jetzt sagst du mir, das ist nur der Blattsalat auf dem Buffet. Also ist es sozusagen das, was ich unter, ne, normaler Sexualität in der Partnerschaft vorstelle, ist das dieser Blattsalat? Und wie kommt man denn dann jetzt dazu, den Rest des Buffets mal zu entdecken?
Ja. So, und ich will gar nicht sagen, dass der Druck zu dem Blattsalat dazugehört, also bei
Okay.
diesem Wildblatt, sondern es ist häufig diese Idee, der Blattsalat sollte mir schmecken.
Ah,
Und
okay.
also er sollte mir schmecken jeden Tag oder zumindest jede Woche 3 Mal, so irgendwelche statistische Werte, und er sollte mich befriedigen. Und beim Blattsalat, wenn wir das als Essen betrachten, wissen wir so, nee, ne, gar nicht immer. Mal wollen wir lieber was Gekochtes, mal wollen wir was Salzigeres, mal wollen wir Süßeres. Also einfach ganz klar. Und wir kommen aber, und das ist genau dieses Gesellschaftliche, wo ich immer wieder diesen Schritt zurück irgendwie brauche, um mit Menschen darüber zu reden, zu merken, in dem Moment, wo ich denke, das ist die richtige Sexualität und sie sollte mir Spaß machen und ich sollte Lust darauf haben, entsteht dieser Stress, weil das stimmt einfach nicht. Also, ne, wie es beim Salat nicht stimmt, stimmt es im Bereich der Sexualität auch nicht. Und
Okay.
erst, wenn ich gucken kann, was ist denn überhaupt irgendeine sexuelle Aktivität, auf die ich Lust habe? Und ich mag diesen Vergleich mit Essen total gerne, weil eine Kollegin von mir hat das mal so schön formuliert: So, wenn du Pizza magst, dann weißt du genau, wie du dich darauf freust, was das in dir macht. Und dann weißt du auch irgendwie, diese Aussicht, Pizza zu essen, die macht was in dir. Und dann ersetzt Pizza mit Essen. Also Sex mit dieser Pizza. Sondern dieses, wie muss der Sex aussehen, auf den du dich freust, wie auf dein Lieblingsessen.
Okay.
Dann auf die Suche zu gehen und dazu, und das ist dann der Teil, wo Leute wie ich ins Spiel kommen, braucht es Angebote. Weil wir kennen eben in der Regel nur den Blattsalat. Und es braucht dieses sich umgucken bei qualifizierten Quellen, die einfach dir nochmal sagen können, so, hey, das könnte für dich sein, das könnte für dich sein, das, 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 so. Und also dieses Buffet wirklich vorstellen. Und erst dann kann ich gucken, wo ist eine Resonanz in mir und die zweite Verpflichtung. Und da kommen wir auch, du hast mir ganz wunderbare Fragen geschickt, wo ich gesagt habe, ach, ich kann meine ganze Arbeit erklären. Also diese Angebote sind ja eins. Und das Zweite ist aber auch, es braucht diesen Schritt, es auszuprobieren. Denn ich kann nicht rausfinden, wie ein toller Eintopf schmeckt, wenn ich den nie esse. Und ich weiß auch, wie Schokolade esse, wenn ich immer denke, so, nee, das ungesunde Zeug, das ist nichts für mich. So, ne? Das ist einfach, da gibt es Varianten, die ich mir wirklich auch so in kleinen, also ich muss ja nicht gleich die ganze Tafel Schokolade essen, ich darf mal ein bisschen nehmen. Und in der Sexualität gehört das auch dazu, damit ich meinen Weg finde. Das kriegen wir nicht, wir kriegen es leider nicht beigebracht, dass wir dieses Forschen machen dürfen, aber auch müssen, um den Weg zu finden, der für mich wirklich individuell passt. Und es ist natürlich auch eine Frage, finde ich sowas wie Schulen? Also bei Restaurants, da gibt es ja irgendwie die gelben Seiten, wo man gucken kann, oder Google Maps, wo man gucken kann, welche Restaurants gibt es hier in meiner Umgebung. Und es braucht tatsächlich genau dieses Rangehen. Und da kommt dann also wirklich auch das, was man von mir lernen kann, mit dieser Haltung daran zu gehen. Siehst, ich erforsche mal und ich hole mir Unterstützung, weil es ist in der Regel nicht trivial. Also so wie du auch sagtest, so, die meisten Menschen haben gehörigen Respekt davor und das ist auch okay, das passt auch. Das ist ein ganz essentieller Lebensbereich, den man nicht so mal eben wie ich probiere mal irgendwie diese Tafel Schokolade und kann den Supermarkt in die Kasse legen. So, nee, das berührt uns mehr.
Ja, es berührt ja auch, also das kommt mir jetzt gerade so als Gedanke, weil du sagst, ne, man braucht Angebote und ne, aber man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass es überhaupt mehr gibt als, Entschuldigung, ich finde das Bild mit dem Blattsalat so gut. Ne, aber oder sagen wir, als das, was wir gewohnt sind, unter Sexualität zu verstehen. Also da muss ja erstmal dieses Bewusstsein her. Deswegen finde ich es schon mal gut, dass wir das heute hier irgendwie besprechen. Und dann brauchst du ja aber auch Vertrauen darin, dass wenn du auf die Suche gehst nach Angeboten, also nicht nur Vertrauen, sondern vielleicht auch schon ein bisschen Vorwissen, in welche Richtung suche ich denn eigentlich, oder? Also wie würde man sich denn da jetzt so auf die Suche machen nach, was gibt's da noch?
Also tatsächlich ist das Einfachste, da dem Bauchgefühl zu folgen. Und man kann sich zum Beispiel einfach mal irgendwie bei Amazon durch die Ratgeberliteratur so ein bisschen durchbrowsen und den Stil, wie die Leute schreiben, einfach so reinfühlen. Weil auch da, es gibt so unterschiedliche Stile. Es gibt dieses komplett reißerische, ne, wie so Privatfernsehen auch gerne mal mit so einer rauchigen Stimme. Und ich sage mal, also man kann sofort misstrauisch werden, wenn irgendjemand sagt, hier die drei Tipps und alles ist toll. Auch wenn es 10 Tipps sind, so natürlich nicht so. Ne? Das ist ein Weg und das wissen wir irgendwie in allen anderen Bereichen. Aber diese Sehnsucht, und deswegen ist es halt was anderes als eine neue Tafel Schokolade, die man ausprobiert, die ist in den meisten Menschen so tief angelegt, dass sie quasi mit dieser Sehnsucht, da ist viel Druck auch hinter im Sinne von jetzt endlich. So, ne? Das eine. Und dann wird irgendwie alles so, dass mein Herz aufblüht und die Partnerschaft und wir sind nah und intim und begeistert und Ekstase quasi an jeder Ecke. Und dann zu denken, ach nee, irgendwie so, ne? Das entmutigt Leute, wenn man da drauf reinfällt, auf diese Quick Fixes so, ne? Fühlt es sich irgendwann so an wie, ah nee, ist ja doch nicht, gibt ja doch keinen Weg. Und dass wir aber da versuchen, quasi so ähnlich wie beim Thema Geld. Also dass so dieses, ne, wir wissen das inzwischen so, ne, dass es nicht die 10 Tipps gibt, um mal eben reich zu werden. Und trotzdem verkaufen sich da irgendwie einige Bücher oder einige irgendwie Kurse in dem Bereich immer noch wieder, weil es diese Sehnsucht gibt. Und der Sexualität ist natürlich auch so. Und wir dürfen da den gesunden Menschenverstand benutzen, dass es eben nicht, ne, mal eben am Samstagnachmittag zu erledigen ist. Es ist aber auch nicht so, dass es jetzt ewig dauert, sondern das darf, muss man einfach sortieren. So eine gewisse Qualität, ein gewisses Okay in sich reinfühlen. Und wenn es sich zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist das in der Regel auch so. Also da wirklich eine gewisse Nüchternheit fast so. Ne?
Also das finde ich einen spannenden Ansatz, einfach mal zu schauen, was gibt es für Bücher, welche Themen sprechen mich da an, so zu dem, ne? Jetzt nächste Frage vielleicht so, dieses, es hat ja noch so, immer noch so einen Tabu-Charakter, also zumindest in meiner Welt, ich weiß nicht, ob es andere Gruppierungen, Frauen gibt, die da ständig irgendwie drüber reden. In meiner Welt spricht da tatsächlich relativ wenig drüber, bin auch so groß geworden, dass man da eigentlich nicht drüber spricht. Also es ist so ein Tabuthema und es ist ja auch viel mit Scham behaftet. Wie nimmst du das wahr und wie, wenn man das bei sich selber wahrnimmt, wie kommt man da so drüber weg? Wie kann man sich dafür ja, öffnen, auch zu sagen, ja, also gerade, wir kommen ja gleich auch noch zum Thema, ne, was macht das mit uns Eltern eigentlich, wo es ja, ne, gar keinen Raum dafür gibt, aber man muss ja vielleicht irgendwann auch mal anfangen, darüber zu sprechen.
Also verschiedene Aspekte. Das eine ist, Scham ist nicht per se was Schlechtes. Wenn ich Scham mit Bewusstsein, wenn ich der Scham mit Bewusstsein begegne, dann kann ich das wahrnehmen und dann kann ich auch die Scham quasi wie genauer untersuchen. Es gibt diesen Anteil von Scham, der total gesund ist, der uns nämlich davon abhält, Sachen, die irgendwie in der Öffentlichkeit wirklich Anstoß erregen würden, nicht zu machen. Dann gibt es halt diese Scham und da spielt leider unsere Erziehung eben oft eine große Rolle und auch die Gesellschaft, die Sexualität so quasi reduziert hat, dass wir da nicht bewusst drauf zugehen und sagen, das lerne ich genauso wie eine neue Sprache. Und es würde uns gut tun. Und da kommt auch was, was du auch gesagt hast, da sollen wir unbedingt drüber reden, Tantra ins Spiel. Und deswegen gefällt mir das so. Weil Tantra also aus einer Kultur kommt und das ist heute da auch nicht so. Es kommt also aus dem buddhistischen, hinduistischen, also aus diesem asiatischen Raum. Und die Asiaten sind beileibe auch nicht alle entspannt mit dem Thema Sexualität. Aber es gibt wie so eine Richtung in dieser Kultur, eben das Tantra, die sich ganz lange damit beschäftigt hat, diese Einheit von Körper, Geist und Seele und Sexualität eben als diesen erlernbaren Weg zu lernen, auch mit einem großen spirituellen Anteil. Aber die sich einfach darum gekümmert haben, zu sagen, wir bringen das mal zusammen und wir gucken, dass die Leute da eine ganz hohe Qualität von Erleben quasi finden. Und das ist halt so was anderes als das, was wir in unserer Gesellschaft so lernen, wo es eher ums Funktionieren geht und wo eben auch ein gewisser Leistungsdruck entsteht. Und das finde ich ungeheuer wichtig, also da zu merken, ah, es gibt alternative Bilder und wenn ich mich da quasi annähere, dann kann ich auch einen eigenen Weg finden.
Jetzt ist es ja, ich überlege gerade, wie wir weitermachen. dieses Tantra-Thema, wenn wir jetzt mal von der Situation ausgehen, ne? Elternpaar, ein, zwei, drei Kinder, kleine Kinder vielleicht. Große Kinder vielleicht, also ne, ich finde irgendwie auch zum Beispiel wird das Thema Sexualität unter Eltern irgendwie, man denkt man so, ah, ich kriege ein Kind und dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Wobei ich dann irgendwie feststelle, so persönlich, je älter die werden und je länger sie abends aufbleiben, desto weniger hat man auch wirklich privaten Raum gedanklich und auch überhaupt irgendwie dafür. Also das ist ja also wirklich über lange Zeit ein Thema, dass man sagt, irgendwie so richtig, kann ich mich gedanklich da nicht drauf in Ruhe einlassen, wenn man nicht irgendwo im Urlaub ist und die Kinder irgendwo untergebracht sind. Also so finde ich das jedenfalls oft. Wie gehst du mit diesem Thema um, wenn man jetzt sagt, irgendwie eigentlich würde ich mich gerne auf die Suche machen? Macht das Sinn, das immer als Paar zu machen oder reicht es auch, wenn ich jetzt als Mutter sagen würde oder ne, wenn Mütter sagen, vielleicht gibt es da für mich auch noch was zu entdecken, was ich aber so für mich privat machen kann, wenn ich mal für mich Zeit habe, weißt du?
Also das ist was ganz Unspirituelles. Wissen was, es hat vielleicht gerade noch ein bisschen spirituellen Hintergrund. Und zwar ist es die Art, wie wir drauf gucken. Also Kinder entstehen ja nur, weil es zuerst eine Liebesbeziehung gab. Und wenn ich aber wegen der Kinder diese Liebesbeziehung vernachlässige, dann kriege ich genau das Ergebnis, was ich quasi verdiene damit. Also verdiene klingt jetzt ein bisschen härter, aber jede Liebesbeziehung, die ich vernachlässige, die hört halt mit der Zeit auf zu existieren. Und zu denken, weil wir jetzt Früchte haben wie Kinder, also weil wir quasi das, wofür ja auch irgendwie Liebesbeziehungen da sind, nämlich dass daraus irgendwie die nächste Generation entsteht, nicht das vernachlässige. Dann, ich beschreibe die Beziehung gerne als quasi drittes Wesen, was aber keine Hände, keine Füße und keinen Mund hat, also nicht kommunizieren kann. Das ist ein Wesen, was komplett vernachlässigt wird. Das fühlt sich irgendwann vertrocknet und wenig interessant und auch wenig erfüllt an. Und meine Erfahrung ist auch, dass es mehr eine Frage der Priorisierung ist. Also natürlich ist
Wie
man.
immer.
Keine
Verdammt.
Frage so, ne? Also da will ich auch gar nicht irgendwie paaren sagen, ihr macht was falsch,
Nee,
sondern
nee.
eher dieses, ja, wenn das Kind irgendwie zur Schule gefahren werden muss und wenn es drei Hobbys hat irgendwie und ich auch noch versuche irgendwie dabei das Haus perfekt in Ordnung zu halten und irgendwie super was, jeden Tag was super Gesundes zu kochen, dann sind das ja Prioritäten, die ich gesetzt habe, die alle toll sind vielleicht. Aber wenn ich nicht sage, meine Liebesbeziehung ist mir genauso wichtig und vor der Liebesbeziehung die Beziehung zu meinem eigenen Körper, dann hat es einen Preis. Und es ist kein Liebesdienst an den Kindern, die Liebesbeziehung zu vernachlässigen. Und das ist etwas, also eine ganz Statistik, die ich da gerne immer zu Rate ziehe. Wir haben einen durchschnittlichen Medienkonsum von 4 Stunden am Tag. Und bei Frauen füge ich auch immer noch so ein bisschen hinzu, so, ne, wenn die Frauen halb so viel Zeit für ihre Sexualität verwenden würden, wie für ihr Aussehen, dann hätten wir alle multiple Orgasmen. Also es ist
Ja.
einfach so, dass solange dafür Zeit da ist. Und ja, ich weiß, wenn man kleine Kinder hat, dann ist das mit dem Aussehen auch nicht mehr so eine große Priorität. Aber die Zeiten ändern sich ja ganz schnell.
Ganz
Und
schnell.
natürlich gibt es immer mal auch Zeiten, wo es wirklich kaum möglich ist, irgendwie zusammen als Paar irgendwie zu zweit Zeit zu verbringen. Aber wenn ich das priorisiere und wenn es mir wichtig ist, dann werde ich, wie du sagst, ne, Möglichkeiten finden, die Kinder in den Ferien mal woanders irgendwie unterzubringen oder auch nur für einen Nachmittag. Weil es muss mir eine Priorität sein. Und dann finde ich Wege. Und wenn ich warte, bis sich die Zeit ergibt, dann warte ich halt manchmal, bis sie wirklich in der Pubertät sind und freiwillig irgendwie weggehen. Und dann ist die Beziehung aber in der Regel so ausgehungert und so das Band der Verbindung so dünn, dass es sich nicht so leicht wieder quasi gestalten lässt, als was Intimes nah ist und auch nicht mehr diese Selbstverständlichkeit da ist.
Ja, also das höre ich wirklich tatsächlich häufiger. Und auch gerade jetzt wieder ein akuter Fall, wo das Paar jetzt einfach auch daran gescheitert ist, tatsächlich so am Ende. Das heißt, das wollen wir ja nicht. Wir wollen irgendwie unsere Mütter hier jetzt ermutigen, sich damit zu befassen. Vielleicht kriegen wir da jetzt irgendwie so eine Kurve zwischen Sexualität, eigenem Körper und Tantra und sich erstmal als Mutter selber Zeit dafür zu nehmen, wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass sie ja auch ein sexuelles Wesen noch immer ist, auch wenn dieses Thema Kinderkriegen vielleicht gedanklich irgendwie durch ist. Fand ich gerade ganz gut, dass du das sagst, ne? Das ist ja oft so, ne, jetzt sind wir durch mit dem Thema irgendwie und dann findet das plötzlich nicht mehr statt, weil man eben ja irgendwie durch ist damit und es nicht mehr braucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, was wären da jetzt so Vorschläge, wie Mütter sich dem so für sich selber erstmal vielleicht wieder annähern können? Gerade wenn das Thema vielleicht in der Partnerschaft auch total brach liegt und sie jetzt nicht kommen wollen, sagen, ja, Schatz, wir müssen uns jetzt mal mit unserer spirituellen Sexualität befassen.
Ja, tatsächlich ist es auch eine Frage, wo ich gerade stehe. Aber wir fangen bei den Frauen an.
Genau.
Das Erste ist, und ich schlage jetzt wirklich lauter ganz kleine Übungen vor, die man zeitlich in alle möglichen anderen Zeiten mit rein integrieren kann. Also wo es eben nicht darum geht, die extra Stunde Zeit irgendwie sich aus den Rippen zu schneiden, die eben vielleicht sehr schwer zu finden ist. Und es ist aber tatsächlich solche Banalität wie den eigenen Körperkontakt zu pflegen. Also, das sind diese Rituale, die ich zum Beispiel beim Duschen integrieren kann. Einfach zu sagen, okay, ich wasche mich jetzt mal auf eine sinnliche Art und Weise. Also den Körper rauszuholen aus diesem Funktionsmodus und ich betrachte ihn auch nur als etwas, was funktioniert. Und ich seife mich jetzt mal so ein, dass es sinnlich ist. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, so hey, und dann habe ich unter der Dusche meinen Orgasmus. Sondern es geht um das, ich nehme mich wahr als sinnliches, als sexuelles Wesen. Und das kann man natürlich wunderbar fortsetzen, wenn man sich nach dem Duschen eincremt. Manche machen das, andere nicht. Aber man kann es auch zu so einem Mini-Ritual machen, zu sagen, ich creme einen Körperteil ein. Vielleicht jetzt nicht von Kopf bis Fuß. Und da bieten sich bei Frauen insbesondere die Brüste an. Brüste sind wirklich so ein Zugang zu unserem Körper und rauszukommen aus diesem, hey, die sollen irgendwie in BHs proper aussehen, sondern erstmal diese Selbstberührung, so, aha, mein Körper. Und die Brüste sind gerade so, und da kommt diese Sicht aus dem Tantrischen, die sind für Frauen oft der erste Zugang zu dem sexuellen Wesen. Also lange vor den Genitalien sind es die Brüste, die erstmal aufgewärmt, die sinnlich präsent sein dürfen, um zu merken, ha, ich bin eine Frau. Bin nicht nur ein Körper, irgendein Körper, sondern nee, diesen weiblichen Anteil in mir wach zu rufen. Und man kann das im Laufe des Tages tatsächlich auch einfach mit Hand auflegen, immer mal wiederholen. Wenn man jetzt nicht vielleicht in der Öffentlichkeit die Brüste nehmen muss, dann kann man die Hand in die Mitte legen und die andere vielleicht auf den Bauch. Also zu merken, unser Bauchgefühl, dieses Wahrnehmen, so, ah, ich bin ein emotionales Wesen, ich bin nicht nur dieses Funktionswesen und auch nicht nur irgendwie Logik. Und diese Selbstberührung sind ungeheuer kraftvoll, um. Ne, das gibt so ein englisches Wort, so das sagt Energy follows attention. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und da, wo ich meine Hände hinlege und für einen Moment innehalte und Aufmerksamkeit hinsetze, da kann ich einfach schon merken, ah, ich bin irgendwie auch hier als Körper. Und unsere Körper sind total zuverlässiger Anker zu unserem sexuellen Wesen. Das ist einfach, ne, wir sind in diesem Körper immer auch als sexuelles Wesen zu Hause. Das müssen wir nicht irgendwo herholen, sondern das sind wir einfach. Aber es ist immer die Frage, wie sehr verbinde ich mich gerade damit? Oder habe ich quasi alle anderen Aspekte, die mein Körper auch noch liefert, irgendwie nehme ich die wichtiger als das sexuelle Wesen, was da ist?
Das finde ich total schön und wichtig auch. Und mir kommt da gerade so zusätzlich dieser Gedanke, dass wir Mütter ja oft irgendwie stillen, gestillt haben, wie auch immer, und die Brüste da mehr so als, ne, Werkzeug irgendwie, ne, oder als Mutter wahrgenommen haben, ne, was da irgendwie Milch spendet und diese enge Verbindung zum Kind. Und ne, dann ist ja auch mit den Übungen, die du gerade geschildert hast, jetzt sich selber wieder mit seinen Brüsten zu verbinden, ja auch so ein Weg, sich darüber wieder klar zu werden, okay, das ist aber nicht nur eine Verbindung zum Kind, sondern eigentlich ist es eben eine Verbindung zu meiner Sexualität und damit auch zu meinem Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen auch so total verquer vernetzt ist durch das Stillen irgendwie und dadurch halt wieder so zurückerweckt werden kann, oder?
Genau, weil tatsächlich, da sind ja die Brüste immer für andere, so, ne? Dienst als Frau, so. Ne? Natürlich, irgendwie ist es auch wunderbar und ist ja auch toll, sich so wirksam zu erleben, dass man ein kleines Wesen ernähren kann, so dieses Wow, so, was für ein cooles Feature. Aber gleichzeitig auch zu merken, ja, die sich zurückzuholen, so diesem, ja, und es ist Teil meines Körpers und ich bin nicht nur für andere da, sondern ich bin ja auch für mich da. Und das ist genau, deswegen ist es so toll, dass wir da beginnen. Als Frau zu merken, so Sexualität und die sinnliche Wesen ist ja für mich zum Genießen da. Das ist ja auch, also nicht, dass wir dann als nächstes denken, ah ja, ich sollte mal wieder sexuelles Wesen für meinen Partner sein, ne? Sondern erstmal zu gucken, hey, ich entdecke mich und ich beginne mich mit ganz kleinen Gesten zu genießen. Und da eben auch zu wissen, es ist wirklich klein. Also wir beginnen mit kleinen Schritten und diese Schritte machen aber wieder so einen Weggeber. Also der Moment, wo ich als Frau irgendwie so mir so meine Brüste zurückerober quasi, kann ich auch wieder sagen, ah, okay, ne, ich habe da so einen Faden, den ich von da aus anfangen kann, weiterzugehen.
Erzähl mal so ein bisschen, wie ginge dieser Faden weiter, wenn man sich damit jetzt mal so anfängt? Wir sind jetzt so bei den Brüsten und dann?
Also tatsächlich ist dieses im Körper Selbstführung ist wunderbar, aber als nächstes, und das war so, als du gefragt hast, das kam mir sofort in den Kopf, diese Körperlichkeit mit dem Partner, auch mit so ähnlich kleinen Ritualen. Und eine Sache, die also ungeheuer wirkungsvoll ist, gerade wenn man so die Verbindung ganz verloren hat, ist die so eine innige Umarmung. Also wo man sich ganz nah aneinander stellt, ich mache jetzt mal das mit den Händen, also nicht diese A-Form, die so viele Menschen so machen, so dass man gerade so Schulter- und Kopfhöhe so und dann noch die Hände möglichst auf dem Rücken einmal patschen. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern
Ja,
dieses
wichtig.
Hinstellen und Innehalten. Und ich, also wenn man es ganz genau sich quasi einrichten möchte, um zu merken, so da ist der Wechsel, ist ein Timer auf eine Minute stellen. Es kommt einem erstmal ungeheuer lang vor, weil die meisten Umarmungen hören so nach 10 Sekunden wieder auf. Und diese Minute ist aber auch was, was Paare jederzeit integrieren können. Also wirklich, und das zum Ritual machen. Also sowieso Zeiten. Entweder, ne, wenn man gemeinsam irgendwie frühstückt, zum Beispiel sich an den Frühstückstisch einmal zu stellen, zu umarmen. Oder bevor man aus dem Haus geht. Oder wirklich einfach so, wie das Zähneputzen zu bestimmten Zeiten selbstverständlich ist, die Körperlichkeit da wieder reinzubringen. Und ich erlebe das immer wieder, dass dann so dieses Aufatmen kommt. Ah, einmal weich werden können. Nicht wusel, wusel, wusel. Und vielleicht passiert im Hintergrund was. Und vielleicht ist ein Kind, was quasi auch schon wieder nach Aufmerksamkeit fragt. Aber diese Minute lässt sich in der Regel gut integrieren, auch wenn die Kinder ganz klein sind.
Ich nehme es auch immer so wahr, wenn mein Mann und ich uns immer in der Art und Weise umarmen, was tatsächlich vorkommt, noch nicht ritualisiert, aber das kommt vor. Und dieses, manchmal ist es so ganz spontan und die Kinder sind irgendwo daneben so. Das ist immer so ein Moment, wo die sich freuen. Ne? Also die merken das, was das für eine Energie ne, mit sich bringt, entfacht, wollte ich gerade sagen. Aber ne, also jetzt in so einem Sinne von liebevoller Energie erstmal. Und die Kinder sind davon nicht irritiert, sondern die, ne, ich sehe mal, wie sie dann jetzt, also meine Jungs sind in so einem Alter, da gucken sie dann schon mal so ein bisschen beschämt irgendwie auch weg, aber ich weiß, dass es innerlich bei denen ankommt, so, das ist auch Sicherheit und Geborgenheit, weil Mama und Papa haben sich lieb. So, und es, ne, also insofern tut man damit nicht nur sich und der Partnerschaft, sondern auch noch den Kindern was Gutes, wenn man so ein Ritual pflegt. Finde ich einen ganz schönen Gedanken, ja.
Ja, und da sprichst du auch das an, was quasi das dahinterliegende Thema wieder ist, sondern es ist die Liebesbeziehung, wenn du die gut pflegst, tust du der ganzen Familie was Gutes. Also dieses, wir tun das für die Kinder, dass wir quasi auf unsere Partnerschaft verzichten, weil wir die Kinder zeitmäßig komplett priorisieren, ist einfach nicht. Sondern die Kinder sind glücklich, wenn du als Elternpaar glücklich bist. Und das ist für die existenziell wichtig. Diese Angst, die das macht, die Unruhe, die das macht, irgendwie, wenn die Eltern Stress haben oder auch unverbunden sind. Und ich meine, die Kinder haben Antennen jenseits von allen Sprachsachen und manchmal sprechen sie aber ja auch das aus, was die Eltern sich noch nicht trauen auszusprechen, so, ne, dass da eigentlich dicke Luft in der Luft ist und dass es einfach bei den Kindern sowieso ankommt. Und wenn du was für deine Beziehung tust, und dazu gehört eben auch tatsächlich diese Liebesbeziehung wirklich zu pflegen, die entsteht nicht mehr von alleine, was da sagt es so. Man hat den einen Zweck zumindest erfüllt. Und trotzdem will sie halt gehegt und gepflegt werden, auch die körperliche Beziehung.
Okay, dann lass uns da doch, wenn du magst, noch so ein bisschen weitergehen irgendwie, ne? Also wir haben jetzt so dieses, wir kümmern uns erstmal um uns selber, nehmen unseren Körper mal wieder überhaupt als sexuelles Wesen wahr. Das finde ich schön, so diese Formulierung. Dann geben wir irgendwie mal wieder ein bisschen Vibration in unsere, ne, Paarbeziehung durch so ein Ritual wie Umarmen. Und dann, also wenn man da jetzt so wieder weiter reingehen will und das Buffet mal so dann in Richtung, okay, was gibt es da noch erkunden möchte?
Was ich wirklich allen Paaren und allen Eltern immer empfehlen kann, ist Slow Sex zu lernen als erstes, gerade wenn sie nicht so gut verbunden sind, weil Slow Sex ist so eine Art von Sexualität, die ganz entspannt stattfinden kann. Also wo wir eben nicht einen Leistungssport draus machen, der uns überfordert oder der uns unter Druck setzt oder der auch erfordert, sondern also wenn du als Paar mit kleinen Kindern abends erschöpft bist, dann hast du keine Lust mehr, irgendwie was, was hochenergetisch ist, was dich vielleicht auch noch ein bisschen wacher macht, als du vorher warst, was aber auch irgendwie dir letztendlich die Energie, die du gar nicht mehr hast, irgendwie noch abziehen würde. Und dazu merken, Slow Sex ist eine ganz andere Art von Sexualität, die eben nicht in diesem herkömmlichen Schema, was wir so lernen, mit mehr Leidenschaft ist besser und wir sollten alle irgendwie auf Orgasmen zusteuern. Und Slow Sex ist so eine, ich finde fast eine meditative Art. Und da kommt auch dieses Spirituelle wieder rein. So, wenn wir Sex nicht immer nur als körperlichen Hochleistungssport betrachten, sondern auch so dieses, wir verbinden uns entspannt mit unserer sexuellen Energie und gucken mal, was uns dann zufließt. Also wie wir miteinander uns verbinden, wir aber vielleicht tatsächlich auch so über die Meditation wie so ein spirituelles Gefühl, wie so eine innere Öffnung dabei entsteht. Und das Ganze ist halt wunderbar leicht. Also es ist wirklich, wenn wir so ein paar, sie haben am Anfang mit dem Lernen oft so ein bisschen Konfrontation mit diesen Vorstellungen, die so in uns geistern so. Und die sagen, oh, ich müsste aber jetzt erregt sein. Und dann sind wir, fühlt sich aber gut an und ich bin nicht erregt. So wie passt es zusammen? Und es ist eine stillere Art so von Genuss, würde ich sagen, ja.
Was kann man sich denn drunter vorstellen, wenn er es jetzt noch nie gehört hat, irgendwie so? Was ist denn Slow Sex?
Also ganz einfach zusammengefasst ist es weniger tun und mehr fühlen. Also das Slow ist im Namen so, das ist ein Werkzeug, was wir einsetzen, was aber nicht Pflicht ist. Also man muss nicht irgendwie immer ganz langsam sein, aber dieses Prinzip von ich bin ganz im Moment, das lässt sich über das Verlangsamen erreichen, weil die meisten Menschen halt innerlich in ihrer Planung quasi immer für den Orgasmus, für das Mehr in Erregung, für irgendwas planen und dadurch den Moment verlassen und all das, was in dem Moment schon da ist, zu genießen, auch verpassen. Also dieser Genuss entfaltet sich halt wunderbar, wenn ich den Fokus drauf habe. Aber wenn ich schon immer denke, ja, jetzt mache ich das und dann drücke ich hier und dann streichele ich da, um irgendwo hinzukommen, dann bin ich einfach nicht da, um zu genießen, was da ist. Und Slow Sex kehrt das halt um und sagt wirklich, du kommst ganz in den Moment und du entspannst maximal und dann spürst du, was zu spüren ist. Und es
Okay,
ist
jetzt sehe ich
ungeheuer.
so bei, also es klingt mega, aber es sehe ich so bei ganz vielen Müttern so die Fragezeichen, weißt du, so in meinem Kopf, so dum, 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 dum. Wie soll denn das gehen in all dem, was ich irgendwie im Kopf habe und ne, irgendwie so? Und wenn ich dann Sex habe, will ich wenigstens auch einen Orgasmus haben. So. Also stelle ich mir jetzt so vor. Was sagst du darauf?
Es ist tatsächlich so, und da kommen wir wieder zu dem grünen Salat. Es ist quasi so anders. Also wenn der grüne Salat das, was wir in den Medien lernen, irgendwie über Sexualität quasi darstellt, dann ist es das andere Ende und deswegen braucht es auch Lernen. Aber es ist so eine, ich sag, ich empfinde es fast als so eine Grundqualifikation. Wenn ich absichtslos im Sex sein kann, dann steht mir alles wieder offen. Aber
Schön.
dann ist es so eine Basis, wo ich immer wieder sage, ich kann in den Moment zurückkommen. Und was ich dann mache mit dieser Absichtslosigkeit, das ist quasi, da ist es offen. Aber erstmal muss ich diese Absichtslosigkeit lernen. Und das ist für viele wirklich die Herausforderung, weil wir einfach geprägt sind durch 10, 20, wie viele Jahre auch immer, diesen absichts- und druckvollen Sex. Weil wir irgendwo immer hin wollen, dann können wir A, ständig scheitern, weil man irgendwie vielleicht nicht beim Orgasmus ankommt oder weil man irgendwie die Intensität nicht erreicht, die man gerne erreichen möchte. Aber auch, weil immer die Frage ist, funktioniert es miteinander? Also wenn ich meinen Partner dafür verantwortlich mache, dass er mich zum Orgasmus bringt, dass er es richtig macht, dann haben wir halt auch immer diesen Stress in Beziehung.
Ja.
Und daran scheitern ja viele auch, dass sie irgendwann sagen, ich will mir das nicht mehr antun, weil ich mache es ja immer falsch. Und ich kann es gar nicht richtig machen. Und dann gibt es so einen Rückzug von beiden Seiten, weil es irgendwie nicht gelingt, das Gegenüber zu erreichen. Und das hat ganz viel, ne, mit diesem Blattsalat zu tun, so, den wir uns da quasi so angewöhnt haben. Und der aber auch irgendwie ein richtiges Verlernen braucht. Also das ist nicht mit, ah, ich habe es erkannt und dann kapiere ich, sondern es braucht wirklich ganz schön auch hinterfragen und bereit sein zu sagen, was ist denn, wenn ich es nicht tue, so wie ich es immer getan habe?
Da sind wir ja auch nochmal schön, und das ist ja echt sowieso eins meiner Lieblingsthemen, Glaubenssätze, weil da kommen ja wahrscheinlich ohne Ende irgendwie Glaubenssätze irgendwie ins Spiel.
Ja.
Und du sagst gerade, wir müssen das lernen oder dürfen das lernen, so. Und es ist ein Prozess, wie alles, auch meine Klientin, die ich, ne, überhaupt irgendwie wieder zurück zu sich selber führe, irgendwie ist immer ein Prozess, und dieses Umlernen von, ne, was stresst mich eigentlich, neue Gedanken draufzulegen, neue Gedankenmuster, und das ist ja hier jetzt auch so ein Thema. Brauchen wir dafür dann auch einen Coach, oder, ne, also wie gehen wir da ran, wenn wir sagen, ich will, das klingt irgendwie spannend, aber wie kann ich es lernen und wie kann ich mir meiner Glaubenssätze dahinter irgendwie bewusst werden?
Ja, also tatsächlich erlebe ich das so, dass die meisten Menschen dafür Begleitung brauchen und dass das auch nicht zufällig geschieht. Also es ist halt eben, ne, wir haben eine Gesellschaft, die uns geprägt hat und die ist sehr omnipräsent. Und dann, und ich fand es ganz schön, dass du gerade auch gesagt hast, wir dürfen was Neues lernen, wir müssen nicht. Also dass wir es nicht zu einem Müssen machen, sondern dass wir uns so durch das, was uns daran lockt, ziehen lassen. Hey, es kann entspannt sein, es kann leicht sein, es kann irgendwie dieses ganze richtig und falsch machen wegfallen, dass ich mich wie so anziehen lasse davon. Und dann finde ich eben dieses Lernen, ich beschreibe das gerne als Experimentierraum. Das heißt, auch da gibt es eben nicht das Müssen, ich muss das nächste richtig machen, sondern ich probiere es mal aus. Ich gehe da mit Neugier ran. Ich gucke, was es quasi alles für mich noch zu erfahren gibt, jenseits dessen, was ich jetzt lange genug ausprobiert habe, was nicht funktioniert. Und
Ja. Und ist dieses Lernen zwangsläufig, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein gemeinsamer Prozess? Oder wenn man jetzt sagt, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Partner, können wir gleich noch drüber sprechen, wie fängt man eigentlich an, mit dem Partner drüber zu reden? Aber jetzt erstmal so grundsätzlich die Frage, kann man das sozusagen auch für sich einfach starten und sagen, ich befasse mich damit, ich gebe meine Glaubenssätze, meine Themen, meine schlechten Erfahrungen, guten Erfahrungen, whatever, irgendwie durch, räume da mal auf und öffne mich für solche komplett neuen Erfahrungen, oder sollte der Partner da zwangsläufig mit irgendwie an Bord sein?
also ich habe mehrfach auch Paare betreut, wo ein Partner oder die Partnerin irgendwie alleine angefangen haben und sich damit beschäftigt haben. Unter anderem auch genau deswegen, was du sagst, um mehr zu wissen, wie sie das Gegenüber ins Boot holen. Also die einfach einen Kurs von mir alleine begonnen haben. Ich habe da eben einen ausführlichen Online-Kurs, so, weil ich gemerkt habe, es braucht tatsächlich auch dieses in kleinen Schritten sich dem nähern. Und dann hat wirklich, also in einem Fall hat tatsächlich der Partner den kompletten Kurs durchgemacht. Und hat dann gesagt, jetzt weiß ich, wie ich das meiner Partnerin erkläre. Jetzt weiß ich, was mich daran wirklich irgendwie begeistert und warum ich dahin will. Und dann quasi sind sie nochmal beide zusammen durchgegangen und haben sich auch von mir 1:1 Coaching dazugeholt, weil sie gemerkt haben, so, ah ja, wir haben das wirklich jetzt, das war eine sehr lange Partnerschaft, also sie schon über 20 Jahre hier zusammen waren und davon etliche Jahre sexlos. Und einfach gesagt haben, ja, Wir gehen da durch und wir gucken, dass wir immer die Erfahrung, die wir gemacht haben in kleinen Schritten, dass wir drüber sprechen. Und wenn wir haken bleiben, holen wir uns sofort Unterstützung, so damit es wirklich eine positive Erfahrung wird. Und in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, dass es ist immer eine Person, die beginnt. Eine Person, die Sehnsucht hat. Eine Person, die sagt so, ich sehe da was, was ich mir wünsche. Und ich habe aber auch bewusst in dem Kurs, also ich bin da quasi die Hauptakteurin, aber ich habe mir auch einen Mann als Unterstützung geholt, damit die Männer auch jemanden haben, der ihnen erzählt, warum so Slow Sex für ihn so wichtig geworden ist und wirklich so ein zentrales Element irgendwie, wo er sagt, ja, das braucht dich, um glücklich zu werden, weil sonst wäre diese Beziehung irgendwie einfach den Bach runtergegangen, weil wir sexuell nicht mehr zusammenfinden. Und es ist super schön, dass da auch ein Mann immer wieder so aus so einer Tiefe drüber spricht und sagt so, ja, es ist manchmal einfacher, das vom Mann zu hören. Ganz
Ja,
anders.
das glaube ich, also dass das für Männer auch irgendwie relevant ist. Das heißt, also mir war das wichtig jetzt nämlich, das ist ja auch was, was mir, ne, gerade in so einem Themenbereich dann immer wieder irgendwie begegnet, so die in Anführungsstrichen Ausrede, ja, aber er will ja nicht oder wir können da nicht drüber reden und so. Und ich glaube, es ist meiner Meinung nach irgendwie wichtig, dass wir da, wie wir es vorhin auch schon geschildert haben, erstmal mit uns selber anfangen, uns selber dieses Buffet irgendwie mal anschauen und dann irgendwie, ne, in meiner ganzen Philosophie nach manifestieren wir es ja damit auch, weil wir, ne, unsere Aufmerksamkeit da reingeben, da dann die Energie entsteht. Und ich glaube, zwangsläufig merkt der Partner das auch und geht dann auf jeden Fall irgendwie auch mit. Und das ist aber so diese ersten Schritte. Würde ich halt irgendwie sagen, kann man auf jeden Fall, also würde ich jetzt so denken,
Auf
alleine
alle
gehen.
Fälle. Du weißt,
Ja.
und das Zweite, was du sagst, so dieses, ich kann da nicht drüber reden mit meinem Partner. So.
Genau, erzähl
Wenn
mal.
das der Glaubenssatz ist oder die Erfahrung auch ist, dann ist halt das, wo du anfängst. Wie müsste das Gespräch aussehen, dass wir drüber reden können? Was für Situationen können wir kreieren? Und klar, man kann sich von außen Unterstützung holen und ich erlebe auch immer wieder das Paar, also teilweise, es gibt manchmal so Sessions, da sitze ich und die Paare reden miteinander und ich sage irgendwie ab und zu mal einen Satz. Wenn sie nämlich anfangen, sich irgendwie in die Haare zu kriegen und zu sagen, Moment, so, ne, und aber auch allein meine Präsenz macht einen Unterschied. Weil die Paare benehmen sich dann besser. Also sie fallen sich nicht so oft ins Wort und sie merken, also das gibt einfach da so ein Gefühl von, okay, wir machen das so, dass wir uns nicht nur selbst in die Augen gucken können, sondern auch, dass wir von der dritten Person nicht irgendwie die schlechteste Seite rausholen.
Ja,
Und
macht
dann
absolut
aber.
Sinn.
Ja, und aber auch als Frau, also wenn du beginnst, kannst du gucken, was brauchte mein Partner, damit er mir zuhören kann. Also damit ich gehört werde. Und eine Sache, die ich immer wieder Paaren empfehle, ist Gespräche, in denen es wirklich wechselseitig ist. Also indem du einen Raum festlegst, wo du nur sprichst. Und ich time das gerne. Also ich habe dann so einen schönen Timer irgendwie auf dem Handy, dass einfach ganz klar ist, 3 Minuten, 5 Minuten hast du Zeit zu sprechen. Und der Partner hört dir zu mit Aufmerksamkeit, also möglichst mit voller Aufmerksamkeit, wie viel er aber auch gerade kann. Und dann hat er Zeit zu sprechen. Und wenn nichts zu sagen ist, dann schweigt man mal gemeinsam. Und das ist zum Beispiel ein so ein Ritual, was aber immer auch davon ausgeht, dass es grundsätzlich möglich ist, den Partner ins Boot zu kriegen.
Ja,
Also,
klar. Also, ne, wenn das schon
ja.
alles irgendwie gerade, also oder auf ganz anderen Ebenen, sage ich mal, schwierig ist, dann darf man vielleicht erstmal auf den Ebenen wieder schauen und sich dann der irgendwie annähern. Aber ich, ne, meiner Erfahrung nach, was ich so höre aus meinen Coachings hauptsächlich, ist es halt oft irgendwie was, ne, irgendwie was gestört ist und das kommt noch on top, ist halt, findet dann deswegen auch nicht mehr statt so. Und ich glaube, dass es eben so ein Zusammenspiel auch ist. Und also wie gesagt, ich finde ja sowieso, wir dürfen immer mit uns selber erstmal anfangen und uns gut gehen lassen und dann verändert sich ja auch die ganze Energie im Familiensystem. Und dann öffnen sich, glaube ich, die Räume eben auch wieder zum Beispiel für solche Gespräche. Und ich finde das einen guten Hinweis, dass du sagst, du, ne, begleitest solche Gespräche auch, weil ich glaube, dann ist ja schon die Energie auch da. Ne? Und wirklich so, ne, wir, ne, haben da jetzt jemanden sitzen, der uns diesen Raum zur Verfügung stellt und uns begleitet. Das gibt zum einen vielleicht Schutz und Vertrauen auch. Und zum anderen eben dieses, okay, wir sind jetzt da und machen das und nicht irgendwie zu Hause piepst dann noch die Waschmaschine oder die Spülmaschine ist fertig oder soll noch oder was auch immer so, ne? Wie es, oder das Kind wacht auf
Ja,
oder. So, ne? Genau, ja.
Also ich will das noch einmal unterstreichen, was du gesagt hast, dieses, wenn wir dafür sorgen, dass es uns gut geht. Also bei uns anfangen, absolut zentraler Punkt, das will ich echt nochmal so Ausrufezeichen unterstreichen.
Danke, danke. Das ist ja meine
Und ich
Mission.
glaube, ja, und das ist wirklich auch zu merken, da beginnt es ja. Und das ist auch für die Kommunikation so wichtig. Also wenn ich die Kommunikation erstmal so mache, dass es mir gut geht und nicht, dass ich von meinem Gegenüber erwarte, der sorgt dafür, dass es mir gut oder er verändert was, damit es mir gut geht. Und das ist wirklich eines der Geheimnisse auch in der Kommunikation, dieses Wünsche und aus einer Freude mitteilen oder aus einer Neugier, aus einer Sehnsucht und keine Forderung. Du solltest jetzt unbedingt Slow Sex mit mir lernen. Das ist, das gar nicht funktioniert. Wenn ich aber sage so, hey, ich habe eine Sehnsucht nach dieser Art von Sexualität, die ich da gehört habe, so, die so entspannt ist und wo ich tatsächlich in so einen Flow kommen kann mit dir, wo ich dir ganz nah sein kann. Und das ist, unterschätzen viele Frauen auch so, wie neugierig viele Männer werden in dem Moment, wo das Wort Sex ins Spiel kommt. Also, das ist einfach, wenn du als Frau darüber redest, dass du eine Sehnsucht hast, dass das brennst in der Regel offene Türen ein. Und dann gibt es noch so diese Frage nach den Orgasmen, die irgendwie auch, ne, die du am Anfang gestellt hast. So, ne? Und natürlich irgendwie, die liegen auch auf dem Weg. Aber sie sind halt nicht im Vordergrund in dieser Art von Sexualität.
Ich fand so schön dieses Wort Absichtslosigkeit. Ich glaube, das ist was, was wir Mütter uns auf allen möglichen Ebenen und Themen irgendwie anziehen dürfen, weil wir immer alles umzu machen. Ne? Wir erziehen oder wir gehen irgendwie mit den Kindern um sie zu irgendwie oder mit dem Partner um ihn zu und mit der Sexualität um zu. Und dieses Wort der Absichtslosigkeit ist, glaube ich, generell irgendwie ein tolles Thema und für diesen Bereich nochmal insbesondere. Also, das finde ich wirklich gerade sehr, sehr, sehr schönes Wort dafür.
Ja. Ich, das Umzu finde ich auch immer so eine wunderbare Beschreibung, um zu überprüfen, ob ich gerade auf dem
Ja.
richtigen Pfad bin. Weil
Ja.
macht es mir Freude oder mache ich gerade so ein Umzu?
Ja, genau. Ja. Dann lass uns nochmal in das Thema Tantra tiefer einsteigen, weil das finde ich ja auch total faszinierend und ist mir schon immer mal wieder begegnet in verschiedenen Kontexten, aber selber habe ich noch nicht irgendwie gefunden, wie, was ist es jetzt eigentlich genau und ne, wo ist der Schritt vielleicht vom Slow Sex dann zum Tantra? Ist das ein Zwischenschritt oder ist es was ganz anderes? Und was macht diesen noch dieser spirituelle Aspekt mit diesem ganzen Thema
Ja.
Sexualität?
Auch wieder so eine große Frage, die eigentlich total schön ist. So. Also als erstes will ich einmal unterscheiden Tantra und Tantra-Massage, weil viele Leute schmeißen das in einen Topf und es ist nicht dasselbe. Tantra ist eine uralte, also wirklich tausende Jahre alte, eher philosophische Richtung, die sowohl im Buddhismus als im Hinduismus, also zwei asiatische große Religionen, angesiedelt sind, wobei Buddhismus eben auch eher eine Philosophie ist. Also wobei, also das ist eine philosophische Diskussion quasi. Es geht dabei darum, dass es große Systeme sind, die also sich nicht nur um Sexualität drehen, sondern die tatsächlich auch einen ganzen Entwurf fürs Leben quasi beschreiben, wie ein gutes Leben, ein erfülltes Leben gelingen kann, mit einem spirituellen Aspekt. Und beide Religionen haben halt diesen Aspekt von Erleuchtung enthalten. Das haben wir ja im Christentum nicht so. Aber diese Idee, dass wir schon alles in unserem jetzigen quasi Dasein tun könnten, um sich so tief mit unserem spirituellen Wesen zu verbinden, dass wir selbst nicht quasi Gott werden könnten, aber quasi diese absolute Erfahrung von Spiritualität machen können. Und das ist halt auch das Schöne im Tantra, dass da halt dieses, du kannst Sexualität als einen Weg benutzen, um tatsächlich erleuchtet zu werden. Das ist nicht trivial, also da gibt es dann halt wirklich jahrzehntelange Schulungen und es gibt immer wieder auch dieses Geschenk. Also Erleuchtung kann man sich nicht erarbeiten. Und ne, so ist es halt auch, dass man quasi sagen kann, diese Sexualität, die diese Tiefe, diese Qualität bekommt, das ist natürlich ein längerer Weg. Und es ist aber auch einer, der auf dem Weg schon sehr genussvoll ist. Also da gibt es nicht dieses Umzu, wir machen das jetzt 20 Jahre lang, damit wir dann, ne, im 21. Jahr, am ersten Tag erleuchtet werden. So ist es halt nicht gedacht. Und es ist auch eher so, dass wir alles, was wir hier im Westen davon quasi erfahren, ist ja nicht mehr das Originale, sondern es hat immer auch eine gewisse Färbung durch unsere Kultur, durch die Lehrer, Lehrerinnen irgendwie, die uns das vermittelt. Und auch durch die, also vielen, vielen Generationen, in denen es sich ja verändert hat. Und es ist auch richtig so. Und es gibt in diesem tantrischen Bereich sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Also es gibt Ausrichtungen, die sehr quasi auf Meditation, auf Spiritualität, auf Energiearbeit ausgehen. Und dann gibt es welche, die sehr konkret, praktisch sexuelle Rituale anleiten und es Menschen beibringen, wie sie dadurch quasi eine tiefere Verbindung zu sich selbst, zu ihrem spirituellen Wesen und zu dem Menschen gegenüber haben können. Und dann gibt es alles dazwischen natürlich. Und es gibt auch viele tantrische Schulen, die sich sehr an sich um Erwachsenwerden kümmern, also um eine menschliche Reifung, die sich mit Glaubenssätzen beschäftigen, die sich damit beschäftigen, wie einfach ein Mensch psychisch gesund und irgendwie glücklich werden kann und das quasi alles zusammenpacken und daraus natürlich auch etwas machen, was erfahrbar wird. Also dass es eben nicht eine Theorie ist. Man kann tolle Bücher dazu lesen, aber letztendlich sind es die Kurse, die man machen muss, wo man tatsächlich die Sachen erfährt und umsetzt und auch sich ganz bewusst mit Menschen beschäftigt, die eben nicht in der eigenen Liebesbeziehung sind. Weil es ist das Geschenk, dass man einfach mal rausgucken kann und man muss mit denen nicht immer sexuell werden. Darum geht es nicht. Aber dieses zu merken, ich klinge auf eine unterschiedliche Art und Weise, wenn ein anderer Mensch da mir gegenüber ist. Und für manche Menschen bin vielleicht ich in der ganz normalen Version, die ich für normal halte, genau dieser Mensch, der einen bestimmten Aspekt heilt oder einen bestimmten Aspekt quasi wie in eine neue Ordnung bringt, dass das Leben für ihn besser funktioniert und für mich sind es manchmal auch andere Menschen. Das ist dann einfach so was wie so ein, aha, es braucht gar nicht immer den großen Guru, es braucht gar nicht immer Erleuchtung, sondern es sind diese kleinen, konkreten Erfahrungen, die neue Wege eröffnen und die vielleicht wieder was in mir in Ordnung bringen. Also in einer Ordnung, wo es für mich leicht wird und wo für mich eine alte Erfahrung, die schmerzhaft war, plötzlich geheilt ist und ich weitergehen kann mit einem anderen Ausblick aufs Leben.
Das klingt wunderschön. Nur damit ich das jetzt nochmal verstehe und unsere Zuhörerinnen vielleicht auch. Also Tantra ist erstmal so eine Art Glaubenssystem, Religion, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und die Tantra-Massagen sind dann ein Teil davon oder was ganz anderes, weil du am Anfang gesagt hast, es ist nicht dasselbe. Also wo spielen die da rein? Und kann all das, was du gerade beschrieben hast, auch ohne den sexuellen Aspekt passieren oder gehört der doch in dieses Glaubenssystem zwangsläufig dazu?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, gute Frage. Tantra-Massagen sind quasi aus einer tantrischen Haltung entwickelt worden, aber sie sind also relativ neu. Man könnte sagen, 30, 40 Jahre. Da hat irgendwie insbesondere in Amerika der Joseph Kramer und die Annie Sprinkle haben die entwickelt und in Deutschland ist es Andro gewesen, also auch ein Tantra-Lehrer, der lange hier gearbeitet hat, inzwischen nicht mehr lebt. Und die quasi einfach so als eine erfahrbare, quasi wie so ein kleines Eckchen von dem großen System des Tantras, sind die Tantra-Massagen sehr leicht erfahrbar. Also, dass man sagen kann, es ist wie so erlebbar, wenn ich mal reinschnuppern möchte.
In
Und
das Thema Tandra sozusagen.
genau.
Ah, okay.
Und es ist
Schön.
natürlich auch, also man kann sich einfach eine Tantra-Massage auch professionell buchen, man kann es lernen natürlich, aber man kann auch einfach jemanden fragen, irgendwer, der das kann und kann die Erfahrung dieser Haltung machen. Aber man weiß natürlich danach, quasi man hat Erfahrungswissen, aber man weiß theoretisch natürlich nichts über Tantra und es ist auch ein sehr, sehr kleiner Einblick. Es ist aber eben auch eine schöne Möglichkeit zu sagen, so, hey, ich gönn mir was für meinen Körper, wo diese Haltung quasi, ah, man kann den Körper wirklich komplett willkommen heißen, so wie er ist. Und auch als sexuelles Wesen bin ich willkommen, ohne dass ich das in eine Partnerschaft gleich einbringen kann. Und das finde ich ist so das Schöne daran, was mich am Anfang auch so sehr angezogen hat, zu merken, diese Erfahrung, die hat so ganz tief in meinem Körper resoniert. Und ja, ich bin dann gleich losgestiefelt und habe es gelernt und habe Tantra gelernt und habe da viel gemacht in die Richtung. Aber für andere Leute ist es halt einfach dieses, okay, ich will dieses kleine Fenster haben in die Möglichkeit, die da ist, aber für mich ist gerade nicht Raum.
Und das heißt, wenn man jetzt, also erstmal kann man sich massieren lassen oder man lernt es, wie du gesagt hast, mit Kursen, geht in eine Tantra-Schule. Das stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen vor wie eine Yoga-Schule. Also wo man irgendwie einerseits praktisch irgendwie was macht und andererseits mehr eben über die Haltung, die eigentlich dahinter steht, lernt. Ist das so
Ja.
richtig?
Ja, das ist wunderbar ausgedrückt. Und das war auch der zweite Teil deiner Frage, so, ne? Muss es immer sexuell sein? Ich würde das gerne nochmal diesen Begriff Sexualität aufgreifen, weil wenn ich
Sehr
zum
gut.
Beispiel meditiere und mich mit meiner sexuellen Energie quasi verbinde. Ist das dann sexuell? Oder weißt du, das, was du jetzt wahrscheinlich meinst, ist eher dieses, sind wir nackt, fassen wir uns an, so, ne? Und das ist wirklich in unterschiedlichen Kursen ganz unterschiedlich. Und da kann man auch vorher immer fragen, was so der Plan ist, so, ne, was in einem Seminar, das man überlegt zu buchen, stattfindet, ob das mit Nacktheit verbunden ist, ob man zum Beispiel auch, wenn man als Paar dahin geht, als Paar zusammenbleiben kann oder ob vorgesehen ist, dass man möglichst viel wechselt. Das ist einfach total unterschiedlich. Und auch da wieder nach dem Bauchgefühl richten. Also es gibt inzwischen von den meisten Menschen, die unterrichten, YouTube-Videos, ne, kann man sich mal anhören, ob diese Person einem liegt. Ob man das Gefühl hat, man will zum Beispiel auch, ich habe ja zum Beispiel über die Yoni-Massage, die steht da hinter mir, habe ich ein Buch geschrieben. Dann kann man sich einfach mal reinlesen und gucken, ist das was für mich? Möchte ich das lernen? Komme ich vielleicht mit dem Buch schon so ein bisschen weiter, dass ich irgendwie eine Idee bekomme? So, wie könnte das für mich funktionieren? Ist das was? Und also dieses Lernen, was ja immer auch schon im Beschäftigen damit stattfindet, das ist auch schon ungeheuer wertvoll. Dass man nicht sagen, ich bin jetzt ein Profi da drin, sondern so, ah, ich gehe kleine Schritte und das Experiment findet ja schon statt in dem Moment, wo ich meinen Kopf in die Richtung bewege und das irgendwie erkunde.
Aber es ist schon so, dass es quasi einem, worüber wir ja am Anfang quasi gesprochen haben, so diese Möglichkeiten des Buffets noch mal also aufzeigt, beziehungsweise einem so einen neuen Weg zum Verständnis, also gerade weil du das auch gerade nochmal aufgegriffen hast, von Sexualität gibt. Das heißt, wenn ich all das, was wir besprochen haben, auch die Glaubenssätze, die uns, ne, da im Weg stehen und so weiter und so fort, wenn ich mich mit diesem Thema Tantra befasse, finde ich schon einen anderen Zugang zu diesem Thema, richtig?
Ja, auf alle Fälle. Und ich habe es gerade nicht so erwähnt, aber ich habe zum Beispiel hier diese Kurzanleitung, die ich auch geschrieben habe. Da sind einfach Kurzanleitungen für den G-Punkt irgendwie zum Beispiel, für die Yoni-Massage, das sind die Frauen, die Linga-Massage, das sind die Männer. Da kann ich wirklich einsteigen. Und was die Tantra-Massage immer wieder macht, ist also mir bewusst zu machen, was für eine Kapazität für Genuss ich im eigenen Körper habe. Und da auch nochmal bewusst reinzugehen. Also, wo ist denn eigentlich die Grenze? Und die allermeisten Menschen haben wirklich so einen klitzekleinen Teil davon bis jetzt erlebt und haben noch so viel mehr Potenzial. Und dann kann man natürlich auch gucken, hey, wenn ich das in der Massagesituation, also wo ich komplett im Empfangen bin, kennenlerne, dann kann ich es auch mit reinbringen in eine Begegnung. Und dann können wir vielleicht fließender wechseln oder dann können wir gucken, okay, einmal kümmern wir uns ganz um diesen einen Körper und das Genusspotenzial, was da drin steckt, und ein andermal um den anderen Körper. Und wir erweitern das auch. Also, dass man wirklich dem mal Zeit widmet, sagen, ah ja, da geht noch was. Und dieses, da geht noch was, das ist in meiner Erfahrung wirklich so der Hauptsatz, den die Paare eine ganze Weile mit sich tragen, weil sie so merken, ah, wir haben so einen Zipfel erwischt. So. Aber wenn wir dem Raum geben und Zeit widmen, dann geht da so viel mehr als das, was bis jetzt meistens so in Erfahrung möglich war. Und das ist dann auch Teil dieses Buffets, also was auf der körperlichen Ebene geht. Und dann gibt es halt noch wirklich diesen wunderbaren Anteil von Energie. Also wo Paare plötzlich merken, oh, vielleicht lerne ich das mit dem Atmen auch nochmal, weil da fließt alles viel mehr durch meinen Körper. Und da gibt es dann nochmal so eine Steigerung drin. Vielleicht probiere ich nochmal ganz andere Bereiche aus. Also das ist halt auch im Tantra, gibt es so eine Einladung zum Beispiel auch mit diesen unterschiedlichen Rollen. Die nennen das dann Königin und Diener oder König und Dienerin. So, ne? Das ist was, wenn ich das Gefälle von wer regelt, wer macht die Ansagen hier mal nutze, um zu schauen, was da entstehen will. Und es gibt also einfach unglaublich viele Aspekte, die man dann mit der Zeit noch erkunden kann.
Okay, super spannend. Ja, das heißt also, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man will sich damit mal beschäftigen, dann fängt man am besten bei dir an oder
Super
wie?
gerne, ja. Und tatsächlich mag ich insbesondere nochmal Paaren den Online-Kurs ans Herz legen, weil ich gemerkt habe, dass dieses Präsenzseminare sind für die allermeisten Paare erstmal zu viel als erster Schritt. Und gleichzeitig an die Hand genommen werden ist unglaublich wichtig. Also dieses, das ist ein Schritt und dann kommt der nächste Schritt und dann kann man auch tatsächlich sagen, wir nehmen uns vielleicht eine Stunde Zeit in der Woche und gucken Videos und dann nehmen wir uns eine zweite Stunde Zeit und machen die Übungen, die da drin sind. Und dann gibt es aber sowas wie ein automatisches Fortschreiten. Denn das Problem, was ne, du ja auch so kennst und was ich eben auch so kenne, ist dieses Steckengebliebensein. Und es geht nicht weiter. Und dann kann man eine Sache machen, aber dadurch verändert sich ja nicht allzu viel. an die Hand genommen werden und wirklich wie so einen Faden zu bekommen, so da geht's weiter, da geht's weiter, hol dir nochmal einen Impuls, das tut ungeheuer vielen Paaren gut.
Was sind da so deine Erfahrungen, was jetzt speziell Eltern irgendwie am meisten hilft, irgendwie da? Also klar, jetzt deinen Online-Kurs zu machen, 1 Stunde Zeit, hast du jetzt gerade gesagt, mal damit anfangen. Aber wie sind so die weiteren Entwicklungen quasi auch, wenn man damit jetzt mal loslegt, weil es ist ja dann auch immer dieses nur ne, dranbleiben und also läuft das dann von selber weiter, weil man sich so neu entdeckt oder was braucht es dann noch dafür?
Also es läuft in der Regel nicht von selbst weiter, sondern da kommt das andere, was wir auch schon gesprochen haben, es braucht diese Priorisierung. Das heißt, das allererste ist wirklich Zeit machen und diese Zeit einhalten. Weil das funktioniert nicht, wenn man diese Verabredung macht, weil man denkt, das ist jetzt eine gute Idee und dann wird sie nicht eingehalten. Dann lernen wir nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich dieses, es funktioniert ja doch nicht. Und ich kann mich auf mein Gegenüber nicht verlassen. Also dann gibt es auch noch mal so auf dem Stapel von Enttäuschung kommt dann noch eine obendrauf. Und manchmal hilft es, wenn eine Person die Verantwortung übernimmt. Also wenn beide übernehmen, ist toll. Aber auch da wieder so, ne, als Mama kannst du anfangen damit zu sagen, mir ist es wichtig, ich rufe das rein. Also ich organisiere das und ich nehme das so ernst wie ne, einen wichtigen irgendwie Termin beim Kinderarzt oder beim Friseur oder einen Arbeitstermin. Das ist ein Termin, der von der Kategorie eine Wichtigkeit bekommt.
Was
Und
sagst du Eltern, weil das glaube ich jetzt dann bei vielen aufploppt, irgendwie so, ja, aber was ist, wenn ich dann in dem Moment keine Lust drauf habe? Weil ich meine, Friseurtermin oder Arzttermin no, ist einerseits, aber zu sagen, ich lasse mich jetzt sinnlich auf so eine Stunde irgendwie ein, ne, bedeutet ja schon irgendwie auch den Kopf und den irgendwie so dafür frei zu haben. Und da sagen bestimmt viele, ja, aber wenn ich mir das jetzt am Freitagabend um 21 Uhr irgendwie plane, dann bin ich sowieso schon völlig fertig und irgendwie so, also. Wie hilfst du da Eltern, dass sie das wirklich priorisieren und sagen, es ist wichtig?
also, was du sagst, ist einerseits total wichtig und gleichzeitig ermutige ich da immer wieder diesen Experimentraum. Also, du wirst ab und zu mal am Freitag um 21 Uhr eine Verabredung machen und nach dem dritten Mal solltest du festgestellt haben, funktioniert nicht, weil ich schlafe immer sofort ein. Und dann zu merken, okay, das Experiment sagt Try and Error so, ne? Ich habe gesehen, es funktioniert nicht, also mache ich ein neues und nicht irgendwie sich selbst dafür fertig zu machen, zu sagen, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, um eine richtige Verabredung zu machen, sondern aha, okay, ich habe was gelernt. Ich treffe die Verabredung neu oder ich verschiebe den Termin jetzt. Und dieses, also das Priorisieren braucht halt auch immer wieder zu erforschen, was lockt mich wie die leckere Pizza. Also ich
Trigger.
verabrede mich
Das
vielleicht
wird.
nicht zu einer Sinnlichkeit, wenn mich das überfordert, dann verabrede ich mich zu einer nahen Paarzeit. Und es kann sowas sein, wir verabreden uns zum Nackkuscheln. Das Nackkuscheln kann total unschuldig sein, aber es ist eine intime, nahe Zeit. Und wenn das Nackkuscheln jetzt auch so herausfordernd ist, dann kann es manchmal sein, wir setzen uns zusammen hin und hören schöne Musik. Oder wir essen irgendwie ne, ein Dessert, was uns beiden total gefällt. Das ist so, also das wäre so mein Maximum-Level von äußeren Dingen. Also wir sehen nicht zusammen den schönen Film oder planen auch nicht den Urlaub zusammen. Also nicht so was Pragmatisches, was auch ganz nützlich wäre, sondern was Sinnliches zu zweit. Und das, was jetzt gerade passt. Also wenn eine Verabredung zum Sex zu viel ist, und für viele Paare ist das am Anfang zu viel, dann verabreden wir uns für nahe Körperzeit. Es kann auch manchmal sein, ich massiere dich ohne eine sexuelle Absicht. Und dann machen wir das und dann gucken wir so, wann gibt es so einen Impuls zu sagen, so, hey, ich würde gern noch mal ein bisschen näher oder ich würde gern so einen kleinen Aspekt von Sexualität und auch da eine Absichtslosigkeit ist das Schlagwort, mit dem du das entspannen kannst. Weil wenn du eben denkst, bei der ersten Verabredung muss jetzt alles stattfinden, du wirst in der Regel völlig überfordert sein, keinen Bock auf diese Verabredung haben und wirst keine zweite machen. Also, ne, Experimentierraum zu gucken, was ist so das, was für dich gerade das Locken ist, wo du dich drauf freust, wo es eben wirklich so ist, von diesem, egal was passiert, das wird schön sein.
Ja, super schön. Das war jetzt, glaube ich, noch mal ganz wichtig irgendwie, ne, als Impuls zu sagen, ihr könnt so anfangen mit kleinen Schritten und, ne, wie gesagt, das ist eine dauernde Reise. Das, ne, Kinder begleiten in ihrem Erwachsenwerden ist eine dauernde Reise und auf dem Weg verändert man sich selber und die Partnerschaft verändert sich und die Sexualität hat irgendwie Räume und größere und kleinere und das alles dürfen wir entdecken und das finde ich, das hast du so schön noch mal gesagt, wie viele Möglichkeiten es auch gibt, irgendwie das zu entdecken. Jetzt nochmal irgendwie, ich habe deine Werbepause ein bisschen, weil mir dieser Gedanke noch kam, entschuldige. Also es gibt den Online-Kurs, den verlinken wir hier natürlich direkt in den Shownotes auch, wenn du sagst, ich glaube, es wäre ganz hilfreich, wenn wir uns damit mal wieder beschäftigen oder ich mich mit meinem Körper wieder beschäftigen möchte, dann findest du die direkte Verlinkung natürlich in den Shownotes. Was noch? Bücher hast du erwähnt, die Kurzanleitungen. Wo finde ich das alles?
Genau. Verlinken wir, glaube ich, auch am besten sogar meine Webseite. Da gibt es eben auch einen Shop für die ganzen Printprodukte, die ich habe. Das gibt es auch als E-Book, wenn man das ja irgendwie so ganz praktisch sofort haben möchte. Die Kurzanleitung, diese Laminierten, die haben immer den Vorteil, dass man sich die so wirklich daneben legen kann. Also da sind viele Bilder drauf, wenn man so guckt. Wenn man das einmal gelesen hat, dann erkennt man anhand des Bildes oft so jetzt, ah ja, darum ging es irgendwie. Und kann sich das wirklich wie so eine Art Spickzettel auch hinlegen und sagen, komm, wir probieren mal drei von denen.
Ah, okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie funktioniert das? Man legt es hin und dann sagt man, wir haben jetzt vielleicht diese Stunde Zeit uns reserviert und gucken dann auf die Kurzanleitung und sagen, oh komm, wir machen mal das oder wie?
Genau, das kann man so
Okay.
richtig machen. Also das ist so die Idee auch. Ich habe die quasi, nachdem ich das erste Buch, 200 Seiten, komplett über den G-Punkt beschrieben habe
Okay.
und gemerkt habe, die Leute fragen mich aber danach irgendwie, ja, was denn jetzt genau? Habe ich diese Kurzanleitung gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, manchmal geht es einfach nur darum, was Praktisches, Handfestes zu haben und anzufangen. Also dieses Anzufangen statt das Buch, was auf dem Stapel liegt und man sollte es lesen.
Ja,
Kenne ich ja auch.
genau.
Also ich habe auch den einen oder anderen Buchstapel schon mal gehabt. So, ne? Und daraus sind diese Kurzanleitungen entstanden für dieses, okay, wir machen was so. Und
Mega.
man kann immer noch mehr lernen, natürlich so. Ne? Aber es ist manchmal dieses, wir beginnen damit und holen uns was, was wir umsetzen können.
Und dafür brauche ich auch nicht den Online-Kurs, sondern ich kann damit starten, kriege dann wahrscheinlich irgendwie Lust auf mehr und kann dann mit dem Online-Kurs anschließen,
Genau.
sozusagen.
Das ist
Ja,
einfach,
super.
ich finde das eine, weißt du, das eine ist der Fokus auf den einzelnen Körper und das andere ist das Zusammen. Also wo ganz klar ist, so den einzelnen Körper zu erforschen, ist toll, aber wir wollen ja auch eine gemeinsame Sexualität finden und das ist wie so eine Ergänzung, ja.
Super schön. Und genau, das gibt's alles auf deiner Webseite und 1-zu-1-Beratung machst du aber auch für
Genau.
einzelne Personen und für Paare.
Genau. Und die kann man auch über die Webseite finden. Also die Termine kann man sich dann online auch raussuchen. Das ist auch wieder so ganz praktisch. Und ich coache ganz viel online. Das heißt, man kann wirklich von überall auf der Welt mit mir arbeiten oder vor Ort in Hamburg. Das ist halt dann für die Leute, die Hamburg mögen.
Ich wusste gar nicht, dass du in Hamburg bist. Das wäre genial. Ich bin ja auch hier, insofern. Das ist ja lustig. Ja, guck. Also, sehr gut, aber auch gut zu wissen, dass es überall erreichbar ist und dass man da einfach sich mit seinem Thema mal, ja, also oder mit diesem Thema mal endlich wieder befassen darf. Sehr
Ja.
schön. Vielen, vielen Dank. Es war auch für mich, glaube ich, hat man gemerkt zwischendurch ein aufregender Weg und ich finde es sehr, sehr spannend und total schön und ja, wichtig auch vor allen Dingen. Also danke, dass du da so viel drüber erzählt hast und uns da neugierig gemacht hast
Sehr, sehr
auf das
gerne.
Buffet. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen für meine Gäste und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, gute Frage. Also wenn ich da so drauf gucke, ne, ich bin für diese Freiheit dieses Themas zum Beispiel, aber auch so viele andere Themen erforschen zu können in meinem Leben total dankbar. Ich habe ein Teil der Freiheit ist mir geschenkt geworden und ein anderer Teil habe ich mir, glaube ich, auch erarbeitet, sowohl mental als eben auch praktisch. Und in meinem Leben sind Menschen immer wieder das Wichtigste. So in dem Sinne, meine geliebten Menschen sind so quasi der, würde ich sagen, größte Schatz in meinem Leben. Und ich erlebe es immer wieder, dass es für mich möglich ist, so eine tiefe spirituelle Anbindung zu finden. Und das ist was, wofür ich total dankbar bin. Also, dass ich immer wieder merke, neben diesen kleinen klein in Anführungsstrichen, also neben diesem Ich-Sein hier, gibt es so ein Gefühl von Verbindung ins größere Ganze. Und das ist ein großer Schatz für mich.
Sehr schön. Das lassen wir auch einfach so stehen. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Die wichtigste Botschaft ist wirklich, guter Sex ist möglich und er ist auch leicht. Also es ist nichts, was die extra große Anstrengung ist, sondern er ist wirklich leicht.
Cool. Jetzt haben wir eigentlich echt relativ wenig über richtig Sex gesprochen, sondern viel darüber, wie man da wieder hin zurückfindet. Guter Punkt, aber ja, sehr schöner Schlusssatz, weil ich glaube, dass der ganze Weg dahin eben auch irgendwie Spaß machen kann und leicht sein kann. Und dann, also wie gesagt, wir hatten gerade in meinem Umfeld habe ich da gerade mehrere Themen auch so oder Fälle in diesem Themenbereich gehabt. Und insofern war mir das einfach auch ein Anliegen, das hier nochmal in die Welt zu bringen und zu sagen, ne, ihr lieben Mamas, vergesst das nicht und geht auch selbst dafür los, bevor ihr euch da irgendwie hinten anstellt. Und ja, also vielen Dank.
Super gerne.
Und alles Gute erstmal für dich.
Ja, dir auch.
Bis dann. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas, die vielleicht auch sich gerne wieder mehr mit ihrer Intimität und ihrer Sexualität beschäftigen möchten. Wenn du dich generell wieder mehr damit beschäftigen möchtest, wie dein Familienleben zu der schönsten Vision wird, die du eigentlich leben willst, dann empfehle ich dir natürlich mein Buch Das Geheimnis bewusster Mütter, wo ganz genau Schritt für Schritt erklärt wird, wie du deine Gedanken so verändern kannst, dass du am Ende die Realität erschaffst, die du wirklich leben möchtest. Das Buch ist überall zu bekommen, wo du deine Bücher kaufst, aber den Link zu Amazon findest du auch hier direkt in den Shownotes. Falls du es schon gelesen und für gut befunden hast, dann freue ich mich noch mehr über eine Rezension bei Amazon. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.